Vater, wir wollen dir herzlich danken für diesen Tag. Für manchen wird es wieder ein Tag sein, an dem du sprichst. Und es ganz besonders auch bitten für unsere Schwester Naumann, die heute Geburtstag hat, dass dieser Tag für sie ein Segenstag, ein Freudentag sein darf, aber auch für manchen anderen, der unter uns ist. Aber du weißt, dass manche, die hier sind, einfach eine ganz tiefe Sehnsucht haben, dich zu erleben, dich zu erfahren, die Sehnsucht haben, dass dein Wort lebendig wird, dass es ins Leben hinein geschehen kann. Und das möchte geschehen, jetzt auch heute Morgen. Wir segnen auch unseren Bruder in unserer Mitte, wollen herzlich dich, Herr Jesus, bitten, dass du da, wo Menschen in besonderer Weise einfach ihre Nöte haben, ihre Schmerzen haben und das einfach nicht abschütteln können, wo das immer wieder im Wege ist, immer wieder das rauben will, was du ihnen geben willst, da, Herr Jesus, lass dieses abfallen, dieses Störende, und lass die Herzen ganz offen sein. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du tust nach unserem Glauben und auch nach unserem Bitten und Verlangen. Amen.
Es ist erschienen die heilbringende Gnade Gottes allen Menschen. Das ist der Text, den wir auch heute Morgen miteinander im Verfolg des Gestrigen betrachten wollen, weiter betrachten wollen. Es gibt eine große Not in der Verkündigung unserer Tage, eigentlich in der Verkündigung der ganzen Kirchengeschichte überhaupt. Die Kirchen- und Dogmengeschichte weist das aus. Und zwar, dass wir Wahrheiten der Schrift verabsolutieren. Was lehrt die Schrift? Lehrt sie Glauben oder Werke? Beides. Lehrt die Schrift Evangelium oder Gesetz? Beides. Lehrt die Schrift Lehre und Ermahnung? Ja, beides. Das müssen wir beides sehen. Sonst schießt es ins Kraut, wenn wir nur Lehre haben, und wenn wir nur Ermahnung haben, wären wir gesetzliche Leute. Oder lehrt die Heilige Schrift Allversöhnung oder lehrt sie auch Gericht? Beides. Eine Lehre der Allversöhnung ohne Gericht wird zur Irrlehre. Müssen wir klar sehen. Entschuldigung. Dann lehrt die Heilige Schrift Gnade, allgenugsame Gnade, oder lehrt sie auch Bewährung in der Gnade? Beides. Wer nur Gnade predigt und nicht Bewährung, übersieht das Wort, dass die Gnade erzieht, steht gleich einem Vers danach. Lehrt die Heilige Schrift Verdienst oder auch Opfer des Leibes? Beides. Wir müssen beides sehen. Du, höre mal, kommst du aus dem Kanton Zürich?
Ja.
Jetzt hör mal zu, was der Kirchenbote für den Kanton Zürich sagt. Der Kirchenbote für den Kanton Zürich sagt, die Hoffnung, dass Gottes Erlöserwille, der alle Menschen gerettet haben will, schließlich doch zum Ziel kommt, dass alle, die im Himmel und auf Erden und sogar unter der Erde sind, ihre Knie vor dem Erlöser beugen werden und jeder Feind zu seinen Füßen liegen und Gott sein wird alles in allem. Das ist gut biblisch. Unbiblisch wird die Lehre von der Allversöhnung, wenn man desgleichen tut, als wäre kein Gericht. Die biblische Endhoffnung schließt den Gerichtsernst und die Entscheidung, den Entscheidungsernst nicht aus, sondern ein. Alle Aussagen der Heiligen Schrift, sagte Adolf Heller, sind bipolar, haben zwei Pole, ein sowohl als auch. Das müssen wir sehen, sonst verzeichnen wir die Schriftbotschaft. Wer die Lehre von der Allversöhnung ohne Gericht verkünden würde, verzeichnet die Schriftwahrheit. Nun können wir also frischen Mutes dort weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben, und vom Gericht als Voraussetzung der Allversöhnung sprechen. Wir müssen ja die Allversöhnung immer unter dem Vorzeichen des Gerichts sehen. Ohne Gericht gibt es keine Allversöhnung. Na, und dann schauen wir uns mal die Gerichte weiter etwas näher an. Und zwar befassen wir uns einmal mit den Örtlichkeiten des Gerichtes. Wir haben ja gesehen, dass Gericht und Richten es mit der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes zu tun haben. So Matthäus 23, Vers 23. Und wir haben auch Gottes Urteil über den Sünder. Das Ergebnis der Verurteilung ist nämlich die Verdammnis. Auch das haben wir angeschaut. Und jetzt schauen wir uns die Örtlichkeiten des Gerichtes an. Was ist der Inbegriff der in der Bibel bezeugten Gerichtsorte? Die Hölle. Was ist die Hölle? Hier draußen ist es passiert. Kommt nach einem Vortrag eine Frau, ich verabschiede mich, daher und sagt, nur gut, dass es keine Hölle gibt. Ihr Mann steht daneben und sagt, ah ja, eine Hölle gibt es schon, aber es gibt doch Gerichte Gottes. Also bitte, wir dürfen die Lehre von der Allversöhnung nicht verzeichnen, sonst liegen wir schief, sonst werden wir zur Irrlehre, Vertretern der Irrlehre. Also die Hölle. Die Hölle ist die Übersetzung des Urtextausdruckes Gehenna. Was ist die Gehenna? Die Gehenna ist die Schlucht von Hinnom und die liegt südlich des Tempelberges von Jerusalem. Und was passierte dort? Dort hat Feuer gebrannt und dort wurde der Abraum der Stadt Jerusalem verbrannt. Also ein Vorbild eines Gerichtsortes. Aber im übertragenen Sinn gebraucht die Heilige Schrift das Wort von der Gehenna als Strafort, wo Feuer brennt, wo man weint, wo man mit den Zähnen knirscht. Die Heilige Schrift hält also nicht zurück, das in aller Klarheit zu sagen. Und von dieser Gehenna ist 12-mal im Neuen Testament die Rede, Matthäus 5, 22, 29 und 30, 23, 15 und 33, kann ich als vorlesen, denn wir haben noch einen reichen Stoff. Markus 9, 43, 44, 45, Lukas 12, 5, Jakobus 6, 3. Die drei bekanntesten Stellen, die wollen wir aber doch miteinander lesen. Und zwar, da heißt es doch in der Bergpredigt bereits, ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Synedrium verfallen sein wird. Und wer irgend sagt, du Narr, der Hölle des Feuers, der Gehenna des Feuers, verfallen sein wird. Ernstes Gerichtswort, welches keinen Abstrich duldet. Dann steht in Matthäus 5, 29 das Wort des Herrn Jesus. Wenn aber dein rechtes Auge dich ärgert, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir nütze, dass eins deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dich ärgert, so hau sie ab, denn es ist dir nütze, dass eins deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. In Markus Kapitel 9, Das ist wohl der Hauptbeleg für eine sogenannte ewige Verdammnis, heißt es, wo das Feuer nicht verlischt, wo der Wurm nicht stirbt. Es liegt also nahe anzunehmen, dass die Gehenna des Feuers, von der schwerpunktmäßig in den Evangelien die Rede ist, in einem anderen Feuerort einmündet, von dem in der Bibel gesprochen wird. Nämlich in der Offenbarung ist die Rede von dem Feuersee oder von dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Es heißt dort im Zusammenhang mit dem Gericht vor dem großen weißen Thron und die Toten wurden gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades, das ist das Totenreich, gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. In Offenbarung 22,8 heißt es, der Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Nun, was sagen wir dazu? Ich könnte natürlich nun auch noch fortfahren. Ich könnte noch mehrere Stellen, die die Not des Gerichtes beschreiben, anführen. Aber bleiben wir noch einmal bei dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, als Strafort für die Toten und für das Tier und den falschen Propheten. Toten natürlich, die nicht in dem Buch des Lebens verzeichnet sind. Wie ist das mit dem Feuer? Feuer ist das Werkzeug des Gerichtes Gottes. In der Symbolsprache der Heiligen Schrift ist sowohl Feuer Wesen als auch Erscheinungsform Gottes. Unser Gott ist ein verzehrend Feuer, steht es im Hebräerbrief. Am Richtstuhl des Christus, damit hat die Gemeinde zu tun. Nein, die Gemeinde wird nie mehr gerichtet. Ja, stellen wir vor, das würde stimmen, dann würde Gott sein Ziel des ganzen Alls nicht erreichen. Nun stellen wir uns vor, wir würden also so an die Hebel der Weltregierung gesetzt. Und zwar, wir sollten so wie wir sind, mit dem, was wir an uns haben, auch an unbereinigter Sünde, Dinge, die in unserem Leben nun sind, wir würden so nun in unsere Zukunftsaufgaben eingesetzt. Was wird da passieren? Ach, das würde nicht gehen. Deshalb Gericht über die Gemeinde. Stimmt's? Das Gericht fängt am, jawohl, am Haus Gottes an. Und am Richtstuhl des Christus, da bringt das Feuer ans Licht, ob die Werke, die wir hier getan haben, vor Gott bestehen oder ob es tote Werke sind. Feuer hat sühnende, reinigende und verwandelnde Kraft. Und Schwefel? Da sagte mir ein Chemiker, ja, Schwefel reinigt. Also, wir ahnen schon, wo der Strafort des Feuersees hinzielt, hat eigentlich eine erziehende, eine reinigende, wohl eine strafende, aber auch eine läuternde Funktion. Das ist der Feuersee. Furchtbar ist dieser Feuersee. Die Feuergerichte Gottes sind schrecklich, zumal Warnung vor einem leichtfertigen Leben. Zum anderen wäre ein so schreckliches Gericht ziel- und zwecklos. wenn es unendlich werden würde. Gibt es eigentlich dann eine Entlassung aus dem Feuersee? Sagt die Heilige Schrift das auch? Nein, so einfach macht das Gott nicht, indem er sagt, nur ja, bitte aus dem Feuersee kommen sie alle wieder heraus. Aber die Schriftzusammenhänge, gewisse Schriftzusammenhänge, legen diese Annahme mehr als nahe. Das heißt zwingend nahe. Gerichte Gottes sind niemals Selbstzweck, sondern immer Mittel zum Zweck. Dann müssen wir einmal den Vollzug der Gerichte Gottes uns anschauen. Wie vollzieht Gott seine Gerichte? Der Vollzug der Gottesgerichte wird im Neuen Testament unter 7 Aspekten beschrieben. Einmal Ausschluss vom Reich Gottes. Wer wird ausgeschlossen? Warum gibt es diesen Ausschluss vom Reich Gottes? Nun, die Norm des Reiches Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer Kapitel 14, Vers 17. Und an dieser Norm gemessen wird verständlich, wenn Paulus in 1. Korinther 6, 9 respektive Epheser 5, 5 schreibt, oder wisset ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irret euch nicht, weder Hurer noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Ja, und wie ist das mit den Gläubigen? Tja, das schreibt er ja an Gläubige, der Apostel Paulus. Die Sachen sind ernster, ihr Lieben, als wir meinen. Aussagen wie diese sind nämlich umso bemerkenswerter, als sie an gläubige Christen gerichtet sind. Gemeint ist, dass ein Verharren in einem derartigen Zustand in jedem Fall vom Reich Gottes ausschließt. Wie ernst es dem Apostel mit dieser Feststellung ist, zeigt 1. Korinther 5,5, wo Paulus in apostolischer Vollmacht einen unzüchtigen Christen dem Satan zum Verderben des Fleisches übergibt. Ist das endgültig? Nein, Paulus sagt, er soll gerettet werden, sein Geist soll gerettet werden am Tage des Herrn Jesus. Also von einer Endgültigkeit des Ausgeschlossenseins vom Reich Gottes weiß unsere Stelle in diesem Zusammenhang nichts. Dann gebraucht die Heilige Schrift den Ausdruck Verderben. Verderben meint den Verlust äonischen Lebens. Das Neue Testament gebraucht dieses Wort vom Preis gegeben sein, dessen, der das Heil in Christus ablehnt. Es gibt in der Schrift verschiedene Bezeichnungen für Verderben. Da ist Apoleia, Verderben im Sinn von Untergang, Apollinai, Verderben, Umkommen, verloren gehen. Da ist Oletros, Verderben im Sinn von Ruin. Da ist Phtora, Verderben im Sinn von Verderblichkeit und Zerstörung. Wir müssen das einmal klar sehen, was Verderben überhaupt nach der Schrift bedeutet. Der Schriftzeugnis sagt nun nicht aus, dass das Verderben immer und alle Zeit währen wird. Über die Dauer des Verderbens wird nichts gesagt. Zum Beispiel ist vom Verderben, das Paulus in 1. Korinther 5,5 bezeugt, wir haben es vorhin gesehen, dass sein Geist gerettet werde, nachdem das Fleisch dem Verderben überantwortet ist. Irdischer Sinn hat, ach, das schreibt Paulus an die Philipper, hat zum Ergebnis Verderben. Ja, das ist an Gläubige geschrieben. Ja, wie ist das eigentlich mit den Gläubigen? Sind die für alle Zeit sicher? Ja, wenn sie mitmachen. Aber wenn man das, was uns angeboten ist, missachtet und irdisch gesonnen wird, dann sagt Paulus klar und eindeutig, irdischer Sinn führt zum Verderben. Philipper 3,18 nochmal. Dann verloren gehen. Verloren gehen ist ein wunderbares Wort. Warum? Du sagst wunderbar. Hast du nicht gelesen, was im Wörterbuch des Neuen Testaments von Kittel steht? Dort hat Albrecht Oebke eine Erklärung über dieses Wort Apollinei abgegeben. Und da schreibt er, ja, das ist hoffnungsloses Todesgeschick oder nie endender Todeszustand. Ja, aber nun bin ich aber doch gespannt und muss das, was hier der große Theologe Oebke schreibt, hinterfragen. Herr Professor, wie ist das eigentlich? Nun hören wir. Das Wort kommt Johannes 3, 16, 10, 28 und 17, 12 vor. 3, 16 ist das bekannte Wort der Heiligen Schrift. Es spricht von der Liebe Gottes zur Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Also die Schrift, der Herr Jesus hält an der Möglichkeit des Verlorengehens fest. Dann niemand ging verloren außer dem Sohn des Untergangs. Johannes 17, 12. Im Lukas-Evangelium aber ist die Rede davon, dass ein Mann, der 100 Schafe hat, eins verloren hat. Und was hat er gemacht? Er ging dem Verlorenen nach. Jetzt würden wir sagen, na ja, einmal war seine Geduld zu Ende. Nein, bis er es findet, bis er es findet, bis er es wirklich wieder hatte. Wer ist dieser Mann im Evangelium? Ja, ist der Herr Jesus. Der geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Verloren sein hat Gegenwartsbezug nach 1. Korinther Kapitel 8, Vers 11. Man kann nämlich einen Bruder ärgern, für den Christus gestorben ist. Es heißt nämlich, so 1. Korinther 8, Vers 3, so wird denn auch der Schwache durch deine Erkenntnis, ja hier übersetzt er, weggebracht, der Bruder um des Willen Christus starb. Also, es ist nicht so, wie der Herr Professor meint, der Sinn von verloren gehen, obwohl es im Standardwerk steht, sondern das Schriftzeugnis weist etwas anderes aus. Zorn. Zorn ist Orge. Gottes Zorn ist seine Reaktion worauf? Auf die Herausforderung der Sünde. Denn Sünde richtet sich gegen die Heiligkeit Gottes. Und die fordert seinen Zorn aus. Ja, wie ist das eigentlich, wenn die Allversöhnung, wenn das Zeugnis von der Rettung aller wahr ist? Es heißt, Gottes Zorn wird offenbar über alles ungöttliche Wesen, welches die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhält. Das heißt, unterdrückt. Oh weh. Wer also die Wahrheit unterdrückt, über den wird Gottes Zorn offenbar. Römer 1, Vers 18. Das ist der bereits jetzt sich offenbarende Zorn. Nun gibt es aber auch noch einen kommenden Zorn nach 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Als gerichtsmäßige Abrechnung mit aller Gottlosigkeit, Gottes Zorn. Ja, aber nun muss ich doch einmal einen anderen Wörterbuchschreiber hier zu Zorn zu Wort kommen lassen. Ralf Luther, nicht der Martin, also der Ralf war Pfarrer in Dorpat. Und der schreibt in seinem neutestamentlichen Wörterbuch, in der Erörterung über den Zorn, sind dann Völker für ewige Zeiten dahingegangen in solche Zustände? Nein, Gott hat sie alle beschlossen in den Unglauben, auf das er sich aller erbarme. Schließlich zielen auch solche Wege immer auf die Wiederkehr ab. Nachdem der eigenwillige Sohn auf der untersten Stufe angelangt ist, erwacht in ihm das Heimweh. Er kehrt zurück und findet das Vaterhaus offen. So ist der Zorn das äußerste Mittel der uns heimsuchenden Liebe Gottes. Die Heilige Schrift spricht vom Gericht durch die Qual. Ja, wie Qual, kommt das auch in der Schrift vor? Ja, Qual steht in der Offenbarung, Grundtextwort 9,5, 14, 11, 18, 7 und 10 und 15, wo überall von der Qual die Rede ist. Was heißt Qual? Wir müssen es wieder vom Griechischen her versuchen zu verstehen. Auch Qual gehört zum Vollzug des göttlichen Gerichts, nämlich, und das für Qual gebrauchte Grundtextwort meint in seiner ursprünglichen Bedeutung an einem Schleifstein reiben. Habt ihr das schon einmal gemacht mit dem Schleifstein? Schließlich ist von diesem Schleifstein, wenn man es lange immer noch reibt, selber nichts mehr da. Und genau das sagt das Wort. An einem Schleifstein reiben, bis er sich selber verschleißt und nichts mehr übrig ist. So verschleißt sich das Böse in der sogenannten Qual. Also, ich habe sie eben genannt, lesen wir Offenbarung 14, 11. Es heißt nämlich, dass es ein Gequältwerden gibt in die Äonen der Äonen hinein. Also damit ist ein überaus langer Zeitraum gemeint. Aber wiederum ist auch nicht gesagt, dass es ein unendlicher, ein ständig, ein nie aufhörender Prozess ist. Dann ist vom Bannfluch die Rede. Katathema meint das der Gottheit überantwortete, das mit Bann belegte. Fluch ist das Gegenteil vom Segen. Dem Bannfluch verfällt alles, was wider Gott streitet. Und so verstanden unterliegt diesem als Reaktion gegen Gott, deren Geschöpfe fähig sind, unterliegt diesem Bann alles. Das Wort Katathema Bannfluch wird in Offenbarung 22,3 gebraucht. Also, es hat alles dem Bannfluch unterlegen, was in der Gottesferne ist. Aber dann heißt es, es wird kein Verbanntes mehr sein. Also wir sehen, die ärgsten Schriftaussagen über Verlorengehen, über Bannfluch und so weiter, wenn wir sie genauer ansehen, kommt nämlich was ganz anderes raus. Werden sie zur Heilsverkündigung. Wir machen weiter. Es ist vom Tod die Rede. Tod, Thanatos, die Trennung vom Leben. Im biblischen Verständnis ist nämlich Tod mehrschichtig in seiner Bedeutung. Niemals aber ist damit das Aufhören einer Existenz gemeint. Vielmehr bedeutet Tod Trennung. Die Toten leben ja immer. Das heißt, sie sind ja in ihrer Existenz immer noch da. Das betont die Heilige Schrift. Und der Begriff eines ewigen Todes, wo steht er in der Schrift? Nur der kommt nicht vor. ewigen Tod gibt es nicht. Ebenso wenig ist von einem ersten Tod die Rede, wohl aber von einem zweiten Tod. Der erste Tod müsste also dem vorausgehen und müsste der Tod des Leibes sein, und der zweite Tod ist der Zustand unter dem Gericht. Aber nun verkündet das Neue Testament auch dies: Es gibt eine Aufhebung alles Todeswesens. Der Tod wird nicht mehr sein. Offenbarung 22, 4. 1. Korinther 15, 26. Der letzte Feind, der abgetan wird, ist der Tod. Ja, was bleibt dann noch übrig? Ist dann auch der zweite Tod abgetan? Alles, was Todeswesen ist, macht Gott zu einem, also abgetan. Mit all dem kommt er ans Ende, sagt das Wort. Nun müssen wir noch weitergehen zum Ewigkeitsbericht. Was du da sagst, ja, das hört sich alles schön an, aber hast du nie gelesen, dass es eine ewige Strafe, ein ewiges Feuer, eine ewige Sünde, eine ewige Pein und ein ewiges Gericht gibt? Ja, ich weiß das, würde ich antworten. Dieser unbestreitbare Sachverhalt, nämlich, dass es das alles gibt, wird gerne in Verbindung mit den Gerichtsaussagen als Beweis für die Unaufhörlichkeit der Strafe für Sünder angeführt. Die verzeichneten Wendungen lassen in der Tat zunächst an Endgültigkeit denken. Nun sagen wir, ewige Pein, also die dauert immer und ewig, würden wir sagen. Schauen wir uns einmal den Grundtext an. Wie sieht's damit aus? Nun, die Wendung ewige Pein, ich muss etwas vorausschicken, und zwar den Begriff ewig muss ich erklären. In der Kirche sagt der Liturge von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was sagt er damit? Dass es doch mehr Ewigkeiten gibt, also gäbe es gar nicht eine Ewigkeit. Und das ist die Übersetzung des griechischen Wortes Äon. Was ist ein Äon? Ein Äon ist ein Zeitabschnitt, den Gott in den Ablauf der Heilsgeschichte hineinordnet. Ein Zeitabschnitt, an dem er, mit dem er ein ganz bestimmtes Heilsziel erreicht. Also, es gibt viele Äonen und viele Teilziele vor dem großen, dem endlichen Ziel. Das heißt, wenn Gott vom Äon der Äonen in seinem Wort redet. Epheser 3, 21 nachzulesen. Aionios, das Zeitwort hat natürlich jetzt den Sinn, hat mit Äon zu tun, dass es im Blick auf verschiedene Äonen gemeint ist. Nun, die ewige Pein, diese werden hingehen, Matthäus 25, 46, die Ungehorsamen also, die es an guten Werken haben fehlen lassen, in die ewige Pein. So ist der Sinn der Stelle. Ja, nun muss ich mir mal anschauen, was Pein heißt. Ich ziehe die Wörterbücher zur Rate von Menge, von Pape, von Benseler. Na, das lässt sich erweitern, auch auf die anderen, und die haben alle eindeutig die Auskunft. Das, was hier mit Pein übersetzt wird, das Wort Kolasis, das bedeutet eigentlich Strafe zur Besserung, Züchtigung, Zurechtbringung, erziehende Strafe, mit der das Ziel verfolgt wird, in Ordnung zu bringen. So könnte ich auch die anderen analysieren, die Zeit ist knapp. ich tue es nicht. Und nun die Gerichtsaussagen des Unmöglich. Ja, weißt du nicht, dass es Gerichtsaussagen gibt, wovon unmöglich die Rede ist? Unmöglich. Diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern. Unmöglich. Griechisches Wort adynaton heißt eigentlich kraftlos, nicht können. Menschlich gibt es Begrenzungen, wo Menschen einfach nicht drüber weg können. Aber gibt es diese Beschränkungen auch für Gott? Adolf Heller sagt, Gott steht über den Naturgesetzen, den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten aller Kreatur. Durch alle Unvollkommenheit und Unvermögen des Geschöpflichen hindurch. Das ist jetzt nicht Heller, das ist, zitiert dann nicht mehr. Hindurch erreicht er sein universales Heilsziel. Ja, er benützt alles Negative zu dessen Verwirklichung in so wunderbarer Weise, dass er seine Schöpfung zu einer so großartigen Vollendung führt, wie diese ohne Fall und Todeswesen in solcher Fülle und Herrlichkeit nie zustande gekommen wäre. Ja, aber nun steht doch da unmöglich, sag uns doch noch was darüber. Professor Buddensieg, ein Altphilologe, hat sich einmal mit dieser Frage beschäftigt und fragt, ist es eigentlich an dieser Stelle eine absolute oder eine relative Unmöglichkeit, die gemeint ist? Und er kommt zu folgendem Schluss: Der Umstand, dass Adynaton gar nicht ein Udeni oder ein Autototheo gesetzt ist, sagt, es ist eine relative Unmöglichkeit, also nicht eine absolute. Dann wäre ein schweres dogmatisches Bedenken anzumelden. Kann nicht sein. Wir müssen es im Schriftganzen sehen. Und dann der Zusammenhang der Stelle sagt etwas anders. Nun noch das Ergebnis der Gottesgerichte. Was kommt bei den Gottesgerichten heraus? Was macht da Gott, indem er richtet, zielmäßig? Was beabsichtigt er damit? Nun, wir müssen diese Frage auf eine ungekünstelte und einleuchtende Weise lösen. Es heißt in Matthäus Kapitel 12, Vers 20, dass er das Gericht hinausführe zum Siege. Ja, das macht der Herr Jesus. Er führt das Gericht zum Sieg hinaus. Und man wird nun fragen dürfen, wie man sich diesen Sieg vorstellt. Dieser Sieg kann nur so gemeint sein, dass er seinem Titel als Retter der Welt Rechnung trägt, ja seiner würdig ist. Man sollte sich diesen Sieg so vorstellen, dass Gottes Gerichte, Qual und all das zu einem herrlichen Sieg hinausgeführt ist. Nämlich, wenn es eine ewige, eine nie endende Qual gäbe, ach, wie würde das Gottesbild verfälschen? Das wäre ja nicht mehr der Gott der Liebe. Dann einen unaufhörenden Peiniger würde es Gott darstellen. Dann kann so eine Anschauung, die solches lehren würde, nie eine Stütze aus der Schrift für sich in Anspruch nehmen. Wohl aber weiß die Schrift von einem allumfassenden Retterwillen Gottes und einem sieghaften Ausgang der Heilsgeschichte, indem er das Gericht zum Sieg hinausführt. Da heißt es doch, Der Herr verstößt nicht ewiglich, so schon im Alten Testament, sondern wenn er betrübt hat, da erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten. Bleibt immer noch derselbe Gott, auch im Gericht, der gütige Gott. Übrigens, das Wort Agape schließt ja Gericht ein, wenn wir es genau anschauen. Ist jetzt nicht die Zeit dazu. Denn nicht von Herzen plagt er die Menschenkinder. Das tut Gott nicht gern. Aber wenn er es nicht tun würde, würde er ja sein Ziel nicht erreichen. Und Gottes Gerichtssprache ist eine ernste Sprache, die ernsteste, die es gibt. Nun, das Alte Testament bereits weiß von einem Heil für alle. Oh, das sind so viele Stellen, ich kann sie nicht mehr bringen. Ich bringe nur diese, Psalm 126. Ein unbekannter Heimkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft, der kommt dazu, einen Psalm zu dichten. Und da redet er von einem ebenso Unbekannten. Er geht weinend hin, tragend Samen zum Säen. Er kommt jubelnd heim, tragend seine Garben. Wer ist das? Ein unbekannter Mann spricht hier von Jesus. Rettung aller. Oder Nehemia, du allein bist der Herr, du hast den Himmel und aller Himmel, Himmel. Und ihr ganzes Heer gemacht, die Erde und alles, was darauf ist. Du machst dies alles lebendig. Und das Heer des Himmels betet dich an. Oder immer wieder wird hier die Befreiung aus der Gefangenschaft betont. Immer wieder das Herausführen aus der Bedrängnis, bereits im Alten Testament. Aber das erhält seinen vollen Klang im Neuen Testament. Das Heil für alle gründet in dem universalen Retterwillen Gottes. 1. Timotheus 2, Vers 4 betont, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber, wird man sagen, das will Gott. Kann es auch? Ja, wer so fragt, das ist genau besehen Lästerung. Paulus, berufener Apostel nach dem Willen Gottes, heißt es im 1. Korintherbrief 1,1. Paulus war, hat er sich gern bekehrt, der Apostel Paulus? Nein, das hat er nicht gemacht. Sondern er war ein von Christus überwundener, von Christus besiegter. Und Christus führt ihn im Triumphzug als Besiegten umher. Das ist die Verfahrensweise Gottes, dass er seinen Willen einfach durchsetzt. Noch eine Stelle. In Jesaja 46, Vers 10 sichert Gott zu, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Das, was Gott wohlgefällt. Und damit korrespondiert nun das Pauluswort, dieses ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das soll der Gebetsdienst der Gemeinde sein, der alle Menschen einschließt. Wie Gott diesen Retterwillen, seinen Retterwillen zur Durchführung bringt und sich als der Rettergott bezeugt, ist Gegenstand der Bezeugung dieser Wahrheit im Neuen Testament. Wir kommen zum zweiten Punkt der Heilsaussagen. Das Heil für alle findet sinnfälligen Ausdruck in der Huldigung aller geschaffenen Wesen. Es ist Lehre der Heiligen Schrift, dass, in Nehemia ist es ja schon angeklungen, die Heilsgeschichte in einen volltönenden Lobpreis Gottes ausmündet. Und zwar, wer preist da Gott? Alle, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. So Philipper 2, Zusammenhang 9 bis 11. Dasselbe sagt Offenbarung 5, 13. Da sagt Gott schon im Alten Testament, ich habe bei mir selbst geschworen und aus meinem Munde ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen und es wird nicht rückgängig werden, dass jedes Knie sich vor mir beugen und jede Zunge mir schwören wird. Nur in Yahweh ist Gerechtigkeit und Stärke. Da hat sich doch Gott mit einem feierlichen Eid verbürgt, dass dieser sein Heilsratschluss, dass alles ihm zu Füßen liegen wird, zur Durchführung kommt. Das ist Evangelium, das ist Siegesbotschaft. Nun, wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar, ach, eins muss ich noch erwähnen. Sagt doch einer da draußen, ein Prediger, zu mir im Foyer. Naja, dass Gott die Huldigung aller, Christus die Huldigung aller entgegennimmt. Nun ja, aber die müssen, die können nicht anders. Ach so, sagte ich, also mit der Faust in der Tasche werden die Gott huldigen. Könnte das sein? Huldigung geschieht zur Ehre Gottes des Vaters. Es gibt kein Bekenntnis mit der Faust in der Tasche. Es ist ein Herausbekenntnis, ex homologeistai, das heißt ein sich offenbaren dessen, was im Herzen ist. So steht's geschrieben. Und zwar dieses Wort nimmt sogar den Sinn von Lobpreis an. Ich nenne euch einige Stellen. Römer 14, 11, Matthäus 11, 25, Matthäus 3, 6, Römer 15, 9, Lukas 22, 6. Meint immer ein Bekenntnis, was aus tiefstem Herzen kommt. Das ist die Summe seiner Gerichtswege. Wir haben vom Gericht gehört, aber hier mündet es aus, in diesem herrlichen Gotteslobpreis. Wir kommen zum nächsten Punkt. Der Heilsaussagen, das Heil für alle begreift sich als Lebendigmachung aller. Leben ist Inbegriff göttlichen Heils. Denn Gott ist wesensmäßig in sich selbst Leben und ebenso sein Sohn Jesus Christus. Das Unerhörte der Botschaft des Evangeliums ist nun, dass sie bezeugt, dass sich Gott wesensmäßig in dem, was er selber ist, an seine Geschöpfe verschenkt. Das ist unser Gott. Ist das nicht gewaltig? Ja, und das Ziel dieser Lebensmitteilung Gottes ist, dass er nach dem Zeugnis des Neuen Testaments allen Leben gibt oder wörtlich das All ins Leben zeugt. Ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge Gott huldigen. Dieses letzte Ziel der Heilsgeschichte drückt sich deshalb darin aus, dass der lebendige Gott zuletzt alles in allem ist. Wir kommen zum vierten Punkt. Das Heil für alle ist bedingt durch die Erstlingschaft des Christus. Was ist ein Erstling? Ein Erstling ist zum Beispiel bei der Erde, bei der Ernte, die erste Garbe und die ist Gott geweiht. Es ist aus der Masse genommen und die Masse wird Gott geopfert. Und die Masse soll das werden, was der Erstling ist. Hoffnung für alle Toten. Denn Jesus Christus ist der Erstling der Entschlafenen. Das ist Evangelium im ersten Korintherbrief. Und alle werden zu dieser Lebendigmachung kommen. Der Erstling Christus, dann die des Christus sind, bei seiner Parousia dann das Ende. Ja. Punkt 5. Dem Heil für alle entspricht die Neuordnung der Allschöpfung. Muss ich aufhören?
Nein. Wir haben nur...
Wunderbar.
Ich muss nur reden vorgehen.
Ach ja, schade. Ja, schön. Also machen wir weiter. Wir haben grünes Licht. Ja, diese Neuordnung der Allschöpfung, die ist bezeugt in diesem gewaltigen Christushymnus Kolosser 1, 15 bis 20 an dessen Gedankenziel. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich zu versöhnen. Bitte, Allversöhnung in der Schrift. Und nun heißt es, durch das Blut seines Kreuzes hat er Frieden gemacht, Frieden im ganzen All. Ja, aber das bezeugt uns doch diese wunderbare Wahrheit, dass Allversöhnung Frucht des Kreuzes und der Auferstehung ist. Der Heilsplan Gottes umfasst alles Erschaffene, alles, was im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist. Er läuft darauf hinaus, dass Gott mit seiner Schöpfung an sein Heilsziel kommt. Aber diese Erreichung des Heilsziels, haben wir ja gesehen, setzt sich aus der Erreichung verschiedener Teilziele zusammen. Der Ertrag der Äonen begreift sich als Heil oder als Rettung im Vollsinn, das heißt völlige Wiederherstellung der Ehre Gottes und der durch die Sünde verdorbenen Allschöpfung. Friede, vollkommene Harmonie, Heimkehr des Alls hinein in Gott. Denken wir an den beglückten Heimkehrer, von dem der Psalmist schon gesprochen hat. Denn aus ihm, durch ihn und in ihn hinein ist das All. Ihm sei die Herrlichkeit hinein in die Äonen. Das ist Zeugnis von der Vollendung. Wir kommen zu Punkt 6. Das Heil für alle hat zur Voraussetzung den totalen Sieg des Christus über alle Verderbensmächte. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergänglich Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Gott hat alle eingeschlossen in den Unglauben. Ja, das ist ein wunderbares Wort, Apeteia. Apeteia heißt Unglaube, Unfügsamkeit, die wollen nicht. Ungehorsam und Verranntheit und all diese Verrannten in ihre gottlose Gesinnung. All die hat Gott eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. Das ist Evangelium. Das sagt das Neue Testament. Und schließlich ist ja dieser Friede im All an die Entmachtung aller Feinde gebunden. Der Vater sagt zu seinem heimkehrenden Sohn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich lege alle Feinde zum Schemel deiner Füße. Das ist Endgeschichte. Wir kommen zum 7. Punkt. Ihr seht, ich muss sehr raffen. Man könnte viel mehr darüber sagen. Ich versuche nur, die Akzente zu setzen. Das Heil für alle ist die Sinnerfüllung der Heilsgeschichte und deshalb die Norm der Lehrverkündigung für die Gemeinde, wo diese Botschaft nicht verkündigt wird, meint ihr, dass Gott an dem Unterschlagen dieser Botschaft eine Freude hat? Nein, ich kann es mir nicht denken. Die Gemeinde steht in einer Beziehung, nämlich zum ganzen All. Und Evangelium ist ja frohmachende Botschaft vom Heilssieg, vom universalen Sieg des Christus und Botschaft demnach vom Heil für alle. Deshalb sagt Paulus von dieser Botschaft: Dies gebiete und lehre. Das musst du sagen, das ist richtig, das sollen die Leute wissen. Kein Ruhekissen für labile Gemüter. Nein, sondern Ansporn zur Heiligung, zur Ganzhingabe, zum Eifer für die Sache des Evangeliums, für Christus. Es ist die Botschaft Gottes, der Hoffnung und des Friedens. Und schriftgemäßes Evangelium denkt immer von der Heilsfrucht des Kreuzes und der Auferstehung her, die sich im Heil für alle Menschen bekundet. Aber nun wird man mir sagen, hör mal, jetzt haben wir dir zugehört, du hast aber meist Stellen aus dem Apostel Paulus zitiert. Ja, wie soll ich das verstehen? Natürlich auch anderswo, aber schwerpunktmäßig bei Paulus. Nun, wir müssen hierzu bedenken, dass der Apostel Paulus das Wort Gottes zu vervollständigen hatte. Und man wird festhalten dürfen, dass die Briefe des Apostels Paulus, jetzt kommen wir wieder zur Gnade vom Anfang, Zeugnisse eines begnadeten Sünders sind. Und dann sagt Paulus, ja, sieh mal, Timotheus, ich bin Vorbild, Hypotyposis, Untertyp, Vorbild für alle die, die zum Glauben kommen. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg zu Gott, als den Weg ganz in die Tiefe. Nicht, dass wir erst schlechte Leute werden müssen, aber wir müssen uns im Licht Gottes erkennen, wie es da mit uns aussieht, in einer Stunde der Gnade, um dann zu Jesus zu kommen. Das ist wichtig. Gemeinde ist immer dort, wo Menschen sich in die Lebensgemeinschaft mit Christus rufen lassen und in ihr zusammenfinden. Das heißt, dass alle, die zur Gemeinde des Christus gehören, Begnadigte und begnadete Sünder sind. Wenn jemand nicht durch Sündenerkenntnis Buße, Abkehr vom alten Leben in der Sünde heißt doch Buße, und Glauben an den Namen Jesu Christi, Christi Eigentum geworden ist, darf ich sagen, dann ist er kein Christ. Einst und jetzt ist im Leben eines Glaubenden wichtig. Wer zu Christus gekommen ist, der weiß von einem Bruch in seinem Leben, damals und heute. Das hält Paulus immer wieder fest. Die vielen Briefe, welche Paulus schrieb, haben zum Gegenstand die Gemeindeberufung. Das meint die kosmische Bedeutung ihrer künftigen Mission. Und jetzt ahnen wir, warum Paulus so viel vom All schreibt und so viel von der Allversöhnung schreibt. Paulus denkt deshalb in seiner Evangeliumsverkündigung immer vom Heilsziel her. Alle Gottesverheißungen sind Ja und sind Amen in dem Christus, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Deshalb haben wir eine Beziehung in unserer Berufung, die Berufung des Christus ist, zum ganzen All. Es war deshalb das tiefe Anliegen des Apostels Paulus, allen, die zum Glauben gekommen waren, diese Dimension des göttlichen Heils zu verkünden. Ich bin frei von aller Blut, sagt er zu den Ephesern vor Milet. denn ich habe euch den ganzen Heilsratsschluss Gottes verkündet. Die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe, die müssen wir wissen, sonst gehen wir in die Irre, sonst liegen wir schief. Wir müssen wissen, was es bedeutet, in die Gemeinde Gottes gerufen zu sein. Das ist wichtig, denn ich halte dafür, sagt Paulus, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, denn die Schöpfung ist der Eitelkeit unterworfen, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ahnen wir jetzt etwas, Zeugnis des Römerbriefes, wie groß die Berufung in die Christusgemeinschaft zu veranschlagen, wie hoch sie zu veranschlagen ist, wie groß das ist, was auf uns wartet. Ist das wert, dass wir uns Christus neu weihen? Ist das ein Leben der Heiligung, des Gehorsams wert? Ja, die Gemeinde des Neuen Testaments soll Überwinder der Gemeinde sein. Wer nicht Überwinder ist, hat nach dem Zeugnis der Offenbarung keine Verheißung. Nur Überwinder. Wer überwindet, der soll es alles ererben. So sagt die Schrift. Deshalb hat sie Einblick, diese Gemeinde, in das Geheimnis des Willens Gottes. Das heißt, alles, was Gott in seinem Herzen getragen hat und was er anderen nicht gesagt hat, das sagt er der Gemeinde. Warum? Weil er mit ihr so Großes vorhat. Und es darf deshalb kein biblisches Selbstverständnis der Gemeinde geben, ohne das Zeugnis vom Heil für alle. Amen. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare Wort, welches du uns in der Heiligen Schrift schenkst, das Zeugnis vom Heil für alle. Gib, dass wir Menschen werden, denen dieses Zeugnis tief ins Herz fällt, und dass wir Menschen werden, die sich dadurch umwandeln lassen, dir brauchbar zu werden, zum Preis deines herrlichen Namens und in dir zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Du hast uns an dieses Heilsziel gnadenhaft gebracht, und nun schenk es uns auch, dass wir im Blick auf dieses Heilsziel auch wirklich unserer Berufung folgen. Amen.